Ich freue mich, dass ich unter euch sein darf. Es ist schön, euch zu sehen und den Sabbat gemeinsam mit euch verbringen zu können. Ich möchte noch einmal auf unseren Text eingehen. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen. Er hat ihnen gesagt, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein wird. Die Jünger waren beunruhigt, sie hatten Angst. Und da gibt Jesus ihnen ein paar tröstende Worte. Er sagte, und wir haben das gelesen und wir sehen es vorne an der Wand, Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das heißt, er erklärt den Zweck seiner Ausführungen, die er vorher gemacht hat, damit ihr Frieden habt, aber nicht einfach nur so, sondern in mir eine besondere Qualität von Frieden, eine innere Art von Frieden, eine Ruhe und Gelassenheit. Dann sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Mit anderen Worten, wenn ihr in mir seid, dann habt ihr Anteil an diesem Sieg über die Welt, den ich erreicht habe. Angst ist eine normale und mehr oder weniger häufige Reaktion auf etwas, etwas Bedrohliches. Manchmal aber auch ist Angst etwas Unbegründetes. Angst kann sehr lähmend sein. Es kann uns die Lebensfreude nehmen. Es ist sicherlich kein schöner Zustand. Ich möchte heute über Angst sprechen. Ich möchte auf drei Fragen eingehen. Sicher haben wir nicht die Zeit, um das Thema erschöpfend zu behandeln. Nur drei Fragen. Wovor haben wir Angst? Warum haben wir Angst? Und wie überwinden wir Angst? Von 1980 bis 1985 war ich Missionar in Afrika. Ich habe in der ersten Phase dieser Zeit am Solusi College in Simbabwe unterrichtet. Simbabwe war gerade 3 Monate zuvor von Rhodesien zu Simbabwe geworden, war unabhängig geworden. Und Solusi College liegt mitten in der Solusi Mission. Das ist ein riesiges Stück Land, das die ersten adventistischen Pioniere so um 1895 von Cecil Rhodes geschenkt bekommen hatten, etwa 5000 Hektar. Ein kleiner Teil davon, etwa 200 Hektar, war die eigentliche Mission mit einem Zaun drumherum und mit den verschiedenen Einrichtungen. Der Rest, in der Nähe von Bulawayo gelegen, nicht weit von der Grenze nach Botswana, war Buschland, relativ trocken, Felsformationen. Und man sagte, dass es in diesen Felsformationen auch alte Höhlenmalereien geben sollte. Es gab wilde Tiere, Giraffen, Kudu, Löwen, nicht viele, aber hin und wieder sah man einen. Und Schlangen. Ja, das muss wohl so eine Art Feuertaufe für Missionare sein, denn als ich ganz frisch war in Afrika, hat man mir alle möglichen Horrorgeschichten über Schlangen erzählt. Das Schlimmste war die schwarze Mamba. Eine Schlange, die etwa 3 bis 3,5 Meter lang wird, ist keine Würgeschlange, sondern eine beißende, giftige Schlange. Sie wird etwa so dick wie so ein Männerarm. Und im Unterschied zu den meisten anderen Schlangen hat sie keine Angst, sondern ist aggressiv. Und sie ist schnell. Man erzählt sich Geschichten, dass wenn man mit einem Auto mit offenem Fenster durch den Busch fährt, kann sie zuschlagen. Und sie kann sich auf einem Drittel ihrer Körperlänge hinstellen. Das heißt, zwei Drittel sind in der Luft. Das heißt, auf 2 Meter Höhe kann sie zuschlagen. Also einem richtig in die Augen gucken. Und das Gift soll so giftig sein. Wir hatten Farmer in der Nähe und da gab es 5 Hunde und die haben eines Tages eine schwarze Mamba in die Ecke getrieben, aber die schwarze Mamba hat gewonnen. Sie hat alle Hunde totgebissen. Der letzte Hund hat eine halbe Stunde nach dem Biss gelebt. So viel Gift hatte sie noch. Keiner von uns war darauf erpicht, einer schwarzen Mamba zu begegnen. Man wusste, man hat ungefähr 10 Minuten, um sich zu verabschieden, und das war's dann. Eines Tages war ich zusammen mit einem befreundeten adventistischen Missionar, der war Zahnarzt, draußen im Busch, außerhalb des Zaunes, weit weg von der Mission und weit weg von anderen Menschen und ärztlicher Hilfe. Und wir stiegen auf den Felsformationen herum. Er war vielleicht so 200 Meter Sichtweite auf einer Felsformation, ich war auf einer anderen. Und ich war auf einem kleinen Plateau, das war vielleicht so groß wie von hier bis zum Flügel, also ich würde mal sagen so 7-8 Meter breit. Und ich ging von einer Seite, auf der ich hochgekommen war, über das Plateau hinweg und sah auf der anderen Seite in einen Abgrund hinein. Plötzlich hörte ich etwas rascheln hinter mir. Und ich drehte mich um und ich sah, wie dort eine große Schlange in der Sonne lag. Aber die wollte jetzt nicht mehr in der Sonne liegen, als ich da war, sondern die kam auf mich zu, zielstrebig auf mich zu. Nun muss ich sagen, ich bin kein ängstlicher Typ von Natur aus. Aber da hätte ich mir fast in die Hosen gemacht. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Vor mir der sichere Abgrund. Hinter mir die Schlange. Genau in meinem Fluchtweg. Und die kommt zielstrebig auf mich zu. Und ich dachte, das ist es jetzt. Natürlich hatte ich die Geschichten von der schwarzen Mamba im Hinterkopf. Jetzt bin ich dran. Aber es dauerte nur wenige Sekunden und ich erkannte, dass zwischen dem sonnigen Platz der Schlange und mir ein Loch im Felsen war und die Schlange wollte nur in dieses Loch rein. Und später, als ich diese Geschichte dann woanders erzählte, sagte man mir, ach, das war ja gar keine schwarze Mamba, so wie du die beschreibst, das war nur eine kleine Python. Und die Python ist ja nicht giftig, die erdrückt einen nur. Und an erwachsene Menschen traut sie sich nicht ran. Aber ich kann euch sagen, ich hatte noch wochenlang danach Albträume, habe von Schlangen geträumt. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben richtig Angst. Angst ist kein schönes Gefühl. Wovor haben wir Angst? Ja, mit Sicherheit, Schlangen gehören bei vielen weit oben auf die Liste. Ich habe mich gestern mal ans Internet gesetzt und habe mal so ein bisschen recherchiert. Im deutschen Sprachraum, im englischen Sprachraum. Und ich wollte irgendwo so eine Liste finden, was macht den Menschen am meisten Angst. Aber ich habe festgestellt, dass das so unterschiedlich ist. Je nach Region, je nach Alter, je nach Kultur haben wir alle unsere eigene Rangliste von den Dingen, die uns am meisten Angst machen. Ich habe dann aus den verschiedenen Listen und Informationen und Artikeln, die ich gesehen und gelesen habe, versucht, eine kulturübergreifende Liste der größten Angstmacher aufzustellen. Wollt ihr sie hören? Ich habe sie hier. Also es scheint immer so Cluster zu sein, so Gruppierungen von Dingen. Nummer eins, wovor haben die meisten Menschen Angst? An erster Stelle, am meisten, das ist der Tod. Und der Tod durch Unfall oder der Tod durch andere Dinge, aber Oberthema Tod. Die Sache, die an zweiter Stelle steht, ist Angst vor einer tödlichen Krankheit oder vor großen Schmerzen, also etwa AIDS oder auch Krebs, wo man weiß, dass die Überlebenschancen sehr gering sind. An dritter Stelle steht Armut und sozialer Abstieg, der Verlust des Arbeitsplatzes. An vierter Stelle, das war Armut und sozialer Abstieg und an vierter Stelle kam dann Arbeitslosigkeit. Die Dinge sind ja auch häufig miteinander verbunden, sind aber doch noch unterschiedlich. An fünfter Stelle die persönliche Zurücksetzung oder Schande oder Blamage, Verlust der eigenen Würde. An sechster Stelle Angst vor Terrorismus und Krieg. Diese Dinge schwanken natürlich, je nachdem wann, wo und was gerade geschehen ist. An siebter Stelle stehen Spinnen und Schlangen. An achter Stelle, und das habe ich zusammengefügt, Angst vor dem Dunklen und Angst vor hohen Plätzen, hohen Orten, ja, Höhenangst. Angst im dunklen Keller, Angst im dunklen Wald. An neunter Stelle Angst vor der Zukunft, die Ungewissheit dessen, was auf uns zukommt. Und an zehnter Stelle, und das ist natürlich besonders traurig, Angst vor Gott. Viele Menschen haben Angst vor Gott, weil er so mächtig ist und weil viele Menschen ihn als grausam und willkürlich sehen. Natürlich wissen wir als Christen, die wir die Bibel kennen, dass das Gegenteil zutrifft. Vorgestern sprach mich eine an und sagte, wenn ich an die Endzeit denke, habe ich Angst. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema. Denn wie kann ich zugleich ein freudiger Christ sein und meine Begeisterung von Gott und dem Evangelium und meiner Freude auf das ewige Leben weitergeben, wenn ich zugleich fürchterliche Angst habe vor den Dingen, die unmittelbar vor der Wiederkunft Christi laut Bibel geschehen sollen. Und wenn wir zum Beispiel in Matthäus 24 nachlesen, Vers 21, wird uns das ja auch deutlich gesagt. Matthäus 24, Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, in anderen Übersetzungen heißt es auch Trübsal, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Es gibt viele Menschen, besonders in Amerika, aber das kommt mehr und mehr zu uns auch rüber, die glauben, dass es eine geheime Entrückung geben wird, bevor Christus wiederkommt, bevor alles zu Ende ist, bevor die Zeit der Trübsal oder Bedrängnis beginnt. 63% aller Amerikaner und zwischen 85% und 90% unserer evangelikalen Glaubensfreunde glauben, dass es eine geheime Entrückung geben wird, dass Gott also die Gläubigen zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach verschwinden lässt. Ja, ein Aufkleber auf den Autos, ich erwähnte das schon mal, in den 70er Jahren lautete: Wenn Sie dieses Auto ohne Fahrer auf der Straße fahren sehen, dann bin ich gerade entrückt worden. Das war ein ernst gemeinter Stoßstangenaufkleber. Warum glauben so viele Menschen eine Lehre, die nicht biblisch ist? Meine Theorie ist, weil diese Vorstellung ihnen verspricht, dass sie die Zeit der Trübsal oder Bedrängnis nicht erleben werden auf diese Art und Weise, weil sie vorher entrückt werden. Deshalb ist diese Lehre so populär. Nur, wenn wir den Text, den wir eben gerade gelesen haben, weiterlesen, da heißt es: Und wenn diese Tage, die Tage der Trübsal oder Bedrängnis, nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Hier ist deutlich davon die Rede, dass wir, die wir Christus nachfolgen, diese Zeit miterleben werden. Das hilft uns natürlich nicht mit unserem Angstproblem. Wenn wir noch mal so ein bisschen zurückschalten, damit gehen wir auf die zweite Frage ein: Warum haben wir Angst? Wenn wir es mal allgemein sagen, dann können wir sagen, zunächst einmal, Angst kann eine normale Schutzreaktion sein. Ja? Wenn wir an einem Abgrund stehen und wir haben Angst vom Runterfallen und treten einen Schritt zurück, dann ist das ja etwas Gutes. Dann schützen wir uns vor der Gefahr. Oder wenn wir eine Schlange sehen, dann sagen wir lieber, okay, ich gehe den anderen Weg oder ich nehme Reißaus. Das ist eine Art Schutzfunktion. Aber Angst tritt auch auf, wenn wir zu wenig Wissen über etwas haben. Ich habe hier ein Zitat gefunden von einem H.P. Lovecraft, der sagt: Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Stimmt das? Häufig ist es so, dass wir deshalb Angst haben, weil wir zu wenig wissen. Und wenn wir zur dritten Frage kommen, wie überwinden wir Angst und wir knüpfen da an, dann können wir sagen, in bestimmten Situationen, wenn ich gewusst hätte, bei meiner Begegnung mit der Schlange, das ist keine schwarze Mamba und die hat mindestens so viel Angst wie ich und die will sich nur verstecken, dann hätte ich auch nicht so schlimme Angst gehabt. Also das Wissen hätte mir geholfen. Oder wenn ich in einem dunklen Keller bin und ich habe Angst, ja, dann mache ich das Licht an und dann sehe ich, was da ist, dann habe ich auch keine Angst mehr. Also das Wissen hilft mir, die Angst zu überwinden. Aber wie ist das denn mit der Endzeit? Wenn ich an die Zeit der Trübsal denke, wenn ich an die Ereignisse denke, die auf mich zukommen, die auf uns alle zukommen werden. Hilft uns da auch die Reduzierung des Informationsdefizits? hilft uns mehr Wissen, mehr Fakten, um diese Zeit gut zu überstehen? Ich behaupte ja. Nur in diesem Fall geht es nicht so sehr darum, was wir wissen und wissen müssen, sondern wen wir kennen müssen. Unser Eingangstext sagte, das sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Ich bin Sieger. Macht euch keine Sorgen. Das heißt, je besser wir Gott kennen, desto weniger Angst werden wir haben. Manchmal stelle ich in Gesprächskreisen gerne die Frage, erwartet Gott von uns, dass wir ihm blind vertrauen? Einige sagen, ja, wir müssen Gott blind vertrauen, wir können ihm blind vertrauen. Aber andere sagen, Gott hat sich uns in seinem Wort offenbart. Er hat uns auf über 1000 Seiten gezeigt, wie er ist, dass er vertrauenswürdig und liebevoll ist. Wir wissen, dass wir Gott vertrauen können. Und deshalb brauchen wir ihm nicht blind zu vertrauen. Es ist Vertrauen, aber es ist ein begründetes Vertrauen, ein Glaube, der sich auf dem Wort stützt. Nun sagen einige, okay, das ist ja schön und gut, das habe ich ja irgendwie kapiert, im Kopf ist das drin und das lese ich auf den 1000 Seiten und ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen und dennoch habe ich Angst. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem Kopfwissen und einem Erfahrungswissen. Einem Kennen Gottes aufgrund der Geschichten in der Bibel und ein Kennen Gottes, das durch die persönliche Erfahrung mit Gott entsteht. Und ich behaupte, dass wir die schwierige Zeit, die vor uns liegt, nur dann gut überstehen werden und ohne Angst dieser Zeit auch entgegengehen können, wenn wir heute Erfahrungen mit Gott machen. Wenn wir Gott aus nächster Nähe kennenlernen, wenn wir erfahren, dass er vertrauenswürdig ist. Aber wie machen wir das? Wir leben in einer sehr gesetzten, zivilen, geordneten Welt. Ja, wir haben eine Versicherung, die uns schützt vor den Eventualitäten des Lebens. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben keine giftigen Schlangen, Spinnen haben wir, aber die tun uns ja nichts. Wir leben in einer so geordneten Welt, wie können wir in dieser Welt wirkliche, handfeste Erfahrungen mit Gott machen, die uns dieses tiefe Vertrauen, diesen starken Glauben geben, der uns durch die Zeit der Krise hindurchträgt. Also mir fallen dazu zwei Bereiche ein, die wir auch hier ausprobieren können. Das eine ist der Sabbat und das andere ist das Thema Finanzen, zum Beispiel Zehnten. Wenn es diese beiden Punkte nicht gäbe, ich glaube, wir müssten sie erfinden. Kann der Sabbat ein Prüfstein sein, ein Glaubenstest sein? Absolut, auch in unserer geordneten zivilen Welt. möchte euch eine kleine Erfahrung erzählen. Als ich anfing, meine Doktorarbeit zu schreiben, brauchte ich Geld. Eine politische Stiftung lud mich ein, zu einem Wochenende nach Bonn zu kommen, weil man unter einigen Leuten ein paar Leute auswählen wollte, die sie fördern wollten. Eine großzügige Förderung. Das war natürlich eine tolle Geschichte. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee war. Denn bereits einige Jahre zuvor hatte ich mit einer Versuchung zu tun, nämlich in die Politik zu gehen. Und ich dachte mir, ist das jetzt der zweite Versuch, mich in die Politik zu ziehen? Denn irgendwas erwartet diese politische Stiftung ja von mir, wenn ich das viele Geld annehme. Und so legte ich das Gott vor. Und da dieses Wochenende von Freitagmittag bis Sonntagmittag ging, war mittendrin der Sabbat. Und ich dachte, das ist ein guter Prüfstein. An diesem Wochenende sollten alle Kandidaten je eine Stunde von drei Politologen und Politikern in die Mangel genommen werden, so in einem Stressinterview, um zu entscheiden, wer nun dieses Stipendium bekommt. Es waren mehrere, die verteilt werden sollten, aber die Gruppe der Anwesenden war größer als die Anzahl der Stipendien, die vergeben werden sollten. Und ich saß da am Freitagnachmittag und der Generalsekretär hielt eine Eröffnungsansprache und sagte dann unmissverständlich: Wir werden jetzt den Zeitplan austeilen, dann weiß jeder, wann er dran ist, und ein Tauschen ist nicht möglich. Jeder muss zu der Zeit erscheinen, zu der er eingeteilt ist. Nun hatte ich vorher mit Gott abgemacht, dass ich mich auf keinen Fall am Sabbat in die Mangel nehmen lasse. Und so war ich nun gespannt, als der Zettel kam mit den Namen und den Uhrzeiten, wo steht mein Name? Und ich saß sehr schnell. Ich war dran am Sabbat um 10 Uhr, zur heiligsten aller heiligen Zeiten. Und ich war etwas enttäuscht und dachte mir, soll wohl nicht sein, aber ich habe eine Abmachung mit Gott. Ich bin dann aber nicht gleich nach Hause gefahren, sondern bin dann zu diesem Generalsekretär hingegangen und habe ihm gesagt, dass ich Siebenten-Tags-Adventist bin und dass ich mich nicht frei fühle, von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang für ein solches Interview zur Verfügung zu stehen, ob er mir einen Rat geben könne. Und er sagte, es tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht helfen, sorry. Ich sage, okay, dann werde ich mich verabschieden, denn ich werde mein Gewissen nicht vergewaltigen. Er sagte, okay, auf Wiedersehen. Ich sage, wie wäre es im nächsten Jahr? Das Gleiche, ich kann Ihnen keine Zusage machen, sagte er. Ich sage, okay, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und ich bin gegangen, durch die Tür gegangen, Tür auf, Tür zu. Das heißt, die Tür war noch so ein Spalt offen. Da rief er mir hinterher, halt, Moment, Moment, vielleicht können Sie ja mit jemandem tauschen. Derselbe Mann, der gerade darauf hingewiesen hatte, dass kein Tauschen möglich ist, sagte jetzt, vielleicht können Sie tauschen. Ich habe dann denjenigen angesprochen, der als Erster am Freitagnachmittag dran sein sollte, habe ihn gefragt, ob ihm das was ausmachen würde, mit mir die Plätze zu tauschen. Er war einverstanden. Ich habe das Stressinterview überlebt und ich habe 3,5 Jahre lang das Geld bekommen, um in Ruhe meine Doktorarbeit schreiben zu können. Was will ich damit sagen? wichtig war, die Sache war für mich praktisch abgeschlossen. Ich war durch die Tür durchgegangen und die Tür hatte ich schon fast geschlossen. Ich glaube, wenn wir Gott treu sind, zum Beispiel in der Sabbatfrage, dass Gott schon 10-mal treu uns gegenüber ist. Das war eine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das hat mir in Bezug auf die Treue in der Sabbatfrage ein Rückgrat aus Stahl gegeben. Ein Glauben, ein Vertrauen, dass ich weiß, ich muss nicht einknicken. Ich hatte 3,5 Jahre später fast die gleiche Situation, als es um meine Doktorprüfung ging. Das gleiche Spiel. Die Universität Kiel prüft nur am Samstag. Sie werden eine Ausnahme machen müssen. Seit 200 Jahren machen wir das so. Wir machen keine Ausnahme. Das Gleiche. Ich wusste schon, was kommt. Ich gehe durch die Tür, sage, nein, danke, werde ich nicht machen. Raus die Tür, Tür fast wieder zu, so ein Spalt noch. Moment, wenn Sie es schaffen, alle Ihre Prüfer auf einen Tag vorher oder 2 Tage in derselben Woche zu legen, dann haben wir auch nichts dagegen. Versteht ihr, was ich meine? Das sind Erfahrungen, die wir zur Bank tragen können. Und wenn es ganz dick kommt, wissen wir, Gott lässt uns nicht im Stich. Wenn wir ihm treu sind, wird er uns nicht im Stich lassen. Apropos zur Bank tragen, zum Thema Finanzen. Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten. Ich glaube, dass wir Gott in Bezug auf finanzielle Dinge ganz genauso vertrauen können. Ich erwähnte meine 5 Jahre in Afrika, vielleicht darf ich da noch mal drauf zurückkommen. In der zweiten Hälfte meiner Zeit war ich als Berater unserer 8 Verlagshäuser in Afrika und dem Mittleren Osten tätig. Und es gehörte zu meinen Aufgaben, neue Zeitschriften und Buchprojekte ins Leben zu rufen, aber auch mit den Buchevangelistenleitern und den Verbänden über Marketingstrategien zu sprechen. Und so war ich im Rahmen einer meiner Reisen, ja, das war so eine Reise, 10 Länder in 7 Wochen, kam ich in Sambia an, das war die letzte Station meiner Reise, und ich saß mit dem Unionsausschuss von Sambia zusammen. Und ich hatte ihnen gerade eine neue evangelistische Zeitschrift vorgestellt, die wir starten wollten. Und ich fragte sie, wie viele Ausgaben von der ersten Nummer wollt ihr? Wie viele Exemplare der ersten Ausgabe wollt ihr? Und der Buchevangelistenleiter guckte mich an und sagte, was wir wollen, ist nicht entscheidend. Was können wir? Und ich fühlte mich gedrungen zu sagen, Gott kann alles. Sagt mir, was ihr wollt. Und er sagte, naja gut, also wenn ich die Zahl, die mir eigentlich vorschwebt, halbiere, dann wollen wir 500.000 Exemplare von der ersten Nummer. Wir haben so viele Buchevangelisten draußen, die das liebend gerne verkaufen würden. Und ich habe gesagt, wir dienen einem großen Gott. Gott ist reich. Lasst uns auf die Knie gehen und beten. Und wir sind dann auf die Knie gegangen und haben Gott gebeten, dass er uns das Geld gibt. Ja, das Problem ist in Afrika nicht so sehr, dass man die Dinge nicht verkaufen könnte. Das Problem ist, für harte Währung Papier zu importieren, um die Zeitschriften drucken zu können. Denn die Währung ist in den meisten Ländern weich und man kann nicht einfach zur Bank gehen und sagen, tausch mir das mal gegen Dollar oder D-Mark oder irgendwas um. Das geht nicht. Also muss es von irgendwoher kommen. Also haben wir Gott gebeten, hilf du uns mit den Mitteln, die wir brauchen, damit wir hier die Botschaft und das Volk bringen können. Und wie gesagt, das war die letzte Station meiner Reise. Ich stieg in den Flieger und flog von dort nach Harare, wo da dann mein Büro war. Und ich stieg aus dem Flugzeug und meine Frau stand direkt am Flieger. Es gab so ein Arrangement, unter dem ich direkt vom Flieger abgeholt werden konnte. Und sie hielt einen Brief in der Hand. Ich stieg als Erste auf und sie sagte, du, ich glaube, dass dir hier eine Schwester aus unserer Heimatgemeinde in Hamburg Geld verspricht, Geld anbietet. Und ich stand da auf der Startbahn in Harare und las den Brief. Tatsächlich, eine alte Schwester, wisst ihr, so eine Schwester, der man gerne aus dem Tabea-Schatz noch ein paar Kleider schenken möchte, bot mir 50.000 D-Mark damals an. 50.000. Ich habe sofort ein Telegramm geschickt und gesagt, das ist eine Gebetserfahrung. Sie schrieb dann einen Brief zurück und sagte, heute habe ich dir über die Kanäle der Gemeinschaft 150.000 D-Mark zugeschickt, also ungefähr 75.000 Euro zugeschickt. Sie hatte ihr Haus verkauft. Sie war eine alte Dame, ging ins Altersheim. Ein halbes Jahr später war sie tot. Warum erzähle ich das? Als wir niederknieten und Gott um finanzielle Hilfe baten, hatte diese Frau schon längst ihre Entscheidung getroffen, war dieser Brief schon längst unterwegs. Könnt ihr euch vorstellen, dass manchmal Gott ungeduldig dasteht oder sitzt und sich sagt, warum bittet der oder die nicht endlich darum, dass ich etwas tue? Ich liebe doch meine Kinder so sehr und ich möchte alles tun, was nur möglich ist. Und bei Gott ist alles möglich. Geschwister, das ist nett, vielen Dank. Wir brauchen keinen großen Glauben an Gott. Wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Und Gott ist groß. Und der Gott, der dem einen Schaf hinterhersteigt, weil es verloren ist und es zurückholt zur Herde, wird sich um jeden einzelnen von uns kümmern in der Zeit der Bedrängnis oder der Trübsal. Er lässt uns nicht im Stich. Unsere Aufgabe ist es, ihm nahe zu sein, ihn besser kennenzulernen, ihm vertrauen zu lernen. Dann fällt es uns leicht, ihm treu zu sein, weil wir wissen, dass er schon 10-mal uns treu ist. Ich möchte abschließend den 23. Psalm lesen. Der uns zeigt, wie vertrauenswürdig, wie liebevoll, wie behutsam Gott mit uns umgeht. Ihr kennt diesen Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch in der Zeit der Trübsal nicht, auch in der Endzeit nicht. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er gibt mir, was ich brauche. Er gequicket meine Seele. Er nimmt mir die Angst. Er schenkt mir Frieden. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal und ob auch die Zeit der Trübsal über mich hereinbricht und es noch so finster um mich sein mag, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Ich bin eins mit dir. Du bist ganz nahe, auch wenn ich dich physisch nicht sehe. Dein Stecken, dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Du gibst mir den Heiligen Geist als Wegweiser, als Hilfe, als Kompass in der schwierigen Zeit. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang und nicht nur mein Leben lang, auch mein ewiges Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Ist das nicht gute Nachricht? Ist das nicht Grund genug, keine Angst mehr zu haben? Heute ist die gute Zeit, um Gott kennenzulernen. Morgen wissen wir, dass wir uns auf ihn verlassen können. Gott sei dafür gedankt. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns Frieden schenkst. Auch im Angesicht des Sturms, im Angesicht der Anfechtung, schenkst du uns eine besondere Art von Frieden. Herr, wir wissen, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du uns beschützt, weil du uns liebst, dass du uns führst, dass du uns bewahrst, auch wenn die Zeit, auf die wir zusteuern, ungewiss ist. Herr, stärke du unseren Glauben, schenke du uns Erfahrungen heute, die uns zeigen, dass wir nichts in der Zukunft fürchten müssen. Zeige uns, dass es leicht ist, dir treu zu sein, weil du schon 10-mal treu uns gegenüber bist. Halte uns an deiner starken Hand und führe du uns jeden Tag unseres Lebens und hab Dank dafür, dass du uns so sehr liebst. Im Namen Jesu. Amen.